Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Wir fahren fort mit unserer Studienreihe im 1. Korintherbrief. Wir befinden uns im 11. Kapitel. Das Thema, was uns heute beschäftigt, habe ich betitelt mit Das Abendmahl-Chaos. Seit Kapitel 7 behandelt Paulus Themen, die die Korinther beschäftigen. Das haben wir vor 2 Wochen uns angeschaut. Da habe ich ein bisschen was aufgezählt. Es ging erstmal um Ehe, um Scheidung, um Wiederheirat, Witwenschaft, dann über eine ganze lange Zeit Gewissensfragen und dann das Thema Kopftuch. Heute fehlt etwas. Habt ihr es gemerkt, was heute fehlt? Nee, Heidi, wo ist deine Kopfbedeckung? Letztes Mal hatte sie einen schönen Bommelhut auf dem Kopf, falls ihr euch erinnern könnt, die nicht da waren. Sie hat ganz artig zu dem Thema Kopftuch sich gleich eine Kopfbedeckung besorgt. Wir werden uns jetzt in den Versen 17 bis 34 mit dem Thema Abendmahl beschäftigen. Auch ein heißes Eisen, in vielen Kirchen heiß diskutiert. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wohin die Reise geht. Ich habe natürlich einige Impulse vorbereitet, auch einige Fragen. Aber mir ist auch wichtig, dass eure Fragen, eure Impulse auch kommen. Weil viele Christen haben viele Fragen zu diesem Thema. Und es ist okay, wenn wir von meinem Skript abweichen und ins Gespräch kommen. Wir lesen zu Beginn die Verse 17 bis 34. Wer möchte lesen? Wir kommen in diesem Text wieder zu einem Thema, was uns schon im 1. Kapitel im Korintherbrief beschäftigt hat. Und zwar, dass es Spaltungen gibt in der Gemeinde. In Vers 18 bringt er das, dass Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Spaltungen sind in der Korinth-Gemeinde ein großes Problem. Du könntest auch Zwietracht oder Riss übersetzen. Jesus gebraucht manchmal diesen Begriff, wenn er von einer Klamotte spricht, wo etwas abgerissen ist. Da gebraucht er diesen Begriff Spaltung, Zwietracht, Riss. Die Gemeinde in Korinth hat wohl oft was damit zu tun. Und im 1. Kapitel, vielleicht könnt ihr euch erinnern, das war ganz zu Anfang von Corona, da saß ich in meinem Büro und habe über diese Themen gesprochen, alleine ohne euch. Dort ging es darum, dass sie sich separiert haben innerhalb der Gemeinde aufgrund ihrer Star-Prediger. Wem folge ich? Ich bin von Paulus, ich bin der von Petrus, aber ich gehöre dem Apollos an. Und so gab es Spaltungen in dieser Gemeinde. Falls ihr euch das dazu schreiben mögt, das steht in 1. Korinther 1, Vers 19 zum Beispiel. 1. Korinther 1, Vers 19. Mangelnde Einheit, sehen wir hier, schwächt eine Gemeinde. Sie treffen sich nicht zum Guten, nicht zum Besseren, sondern zum Schlechten. Und dennoch bringt Paulus hier eine interessante Wendung mit hinein. In Vers 19, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Es müssen Parteiungen unter euch sein. Also nicht jede Streitigkeit in der Gemeinde, die zu einer Uneinheit sorgt, ist verkehrt. Für Paulus ist es auch eine Notwendigkeit, dass Streit und Uneinheit entsteht, damit sich etwas herauskristallisiert. Wenn du das Wort Parteiungen hier liest, Parteiungen kannst du auch übersetzen, das griechische Wort ist eigentlich Häresie. Häresie ist ein Fremdwort für Irrlehre. Und wenn du das so übersetzt, denn es müssen auch Häresien, es müssen auch Irrlehren unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Irrlehren. Wie findet ihr diesen Satz? es müssen unter euch Irrlehren sein. Findest du gut? Fällt euch irgendwie eine Passage ein, die uns auch schon darauf, wo schon mal auch angedeutet wird, dass in der Gemeinde das auch passieren wird, dass man darauf Acht geben soll? Fällt euch da irgendwie was ein? Lasst uns gemeinsam mal Apostelgeschichte 20, die Verse 29 bis 32 lesen. Hier spricht Paulus zu den Ältesten, also zu der Gemeindeleitung in Ephesus. Und er bereitet sie darauf vor, was passieren wird. Wer mag mal lesen? Apostelgeschichte 20, Vers 29 bis 32. Also Paulus bereitet die Gemeinde darauf vor, dass das passieren wird. Genau, sie werden nicht von außen kommen. Die Gefahr ist nicht unbedingt da draußen, sondern sie kann mitten unter uns auf einmal stattfinden. Und das ist auch in Korinth passiert, dass es diese Parteiungen gibt. Und Paulus sagt, nicht jede Parteiung ist per se schlecht. Es gibt viele Parteiungen in eurer Gemeinde und wir werden gleich über das Abendmahl und die Parteiungen beim Abendmahl reden, die negativ sind. Aber ich möchte nicht, dass ihr auf den Gedanken kommt, dass sobald irgendwie Uneinheit in Gemeinde aufkommt, dass das immer was Falsches ist. Dass wir immer Friede, 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 alles, wir sind alles eins und jede Vielfalt müssen wir aushalten. Versteht ihr, was ich meine? Sondern es gibt Streitigkeiten, die thematisiert und adressiert werden müssen, die auch auseinander dividieren müssen. Und das ist das, was Paulus hier in Apostelgeschichte 20 den Ältesten sagt: Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also sie wollen sich selber sozusagen Jünger generieren, Jünger machen, die ihnen nachfolgen. Paulus ist immer so, dass er auch sagt, folgt mir nach, folgt meinem Beispiel, so wie ich Christi Beispiel nachfolge. Also er bleibt nicht nur bei sich stehen, sondern hat seine Quelle in Christus und sagt, das, was ich so wie Christus tue, das sollt ihr auch nachahmen. Und Paulus bringt in Apostelgeschichte 20 die Betonung, das sind Leute, die hinter sich her einfach hinterherziehen. Und du wirst irgendwann feststellen, sie sind mit Christus nicht eins. Das ist also eine Sache, woran man das erkennen kann, ob jemand auf dem richtigen Weg ist oder ob man auf dem falschen Weg ist. Paulus gibt uns in 1. Korinther 11 auch einen wichtigen Hinweis, woran man erkennen kann, ob man in der Linie Jesu läuft, die er den Aposteln auch weitergegeben hat. In 1. Korinther 11 seht ihr gleich im ersten Vers: Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, in Vers 34, wenn jemand, nee, das nicht, Vers 34, die letzte Zeile, das Übrige, was uns leider nicht überliefert ist, das Übrige, was das Abendmahl betrifft in der Gemeinde in Korinth, aber will ich anordnen, sobald ich komme. Und in Vers 23, als er ihnen sagt, ich lobe euch nicht für euer Verhalten, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Vers 17, Vers 23 und Vers 34 gibt uns einen wichtigen Hinweis, woran man erkennen kann, ob jemand auf dem richtigen Weg unterwegs ist, ob er den Überlieferungen auch Glauben schenkt oder ob er sich von den Überlieferungen abweichend verhält. Ob er bereit ist, auch dieses böse Wort Gehorsam zu leisten zu dem, was uns gesagt ist in Gottes Wort. Deswegen sagt Paulus auch zu den Thessalonichern, lasst euch nicht irre machen, egal ob es durch eine prophetische Rede ist oder ob es von einem Brief ist oder von einer Predigt, wenn es von dem abweicht, was wir euch überliefert haben, was unsere Tradition an euch ist, könnte man auch übersetzen. Und das ist ein sehr, sehr wesentliches Element. In den Versen 17 und 34, vorschreibe und anordne, das sind keine Tipps, die uns gegeben werden in der Bibel. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel über das Abendmahl unterhalten, das sind keine Vorschläge, die uns gemacht werden. Du kannst genauso gut übersetzen, ich gebiete oder ich befehle. Ich befehle, danke schön. Ich gebiete oder ich befehle euch. Oder ich ordne an oder ich schreibe vor. Und da müssen wir uns mit konfrontieren lassen und auch da herausfinden, wenn Uneinheit entsteht und jemand meint, Lehre in der Gemeinde, Glaubenslehre zu verändern, müssen wir immer schauen, ist es mit der Überlieferung im Einklang oder nicht. Und wenn es nicht im Einklang ist, dann können wir ruhigen Gewissens sagen, wir sehen hier Apostelgeschichte 20 in der Anwendung, dass Menschen aus unserer Mitte aufstehen und versuchen, Menschen abzuziehen hinter sich her. Das ist natürlich schwer, das ist hart. Es tut weh, in diese Konflikte hineinzugehen. Weil wir wollen gerne Harmonie. Du vielleicht nicht, aber für mich ist es eine Herausforderung. Aber wenn wir es nicht machen, dann haben wir einen sehr, sehr hohen Preis zu zahlen, weil die Herde dann draufgehen wird. Deswegen müssen wir uns überlegen, welchen Preis zahlen wir? Haben wir die große Herde im Blick und ihr Wohl? Oder habe ich meine Stellung im Blick und diesen Konflikt, den ich vermeiden möchte, zu besagter Person, weil ich hier kein Unmut stiften möchte, weil ich da heraustreten möchte und lieber Frieden haben möchte und diesen Konflikt vermeiden möchte. Da muss man einen Preis zahlen, wenn man sagt, okay, ich gehe in die Konfrontation. Natürlich mit Sanftmut, mit Freundlichkeit, mit Güte, Liebe und Geduld. Das ist natürlich die Voraussetzung und nicht mit Pauken und Trompeten und Pistolen. Das ist klar. In der Theorie ist das klar. In der Praxis brauchen wir da auch immer wieder den Hinweis und die Ermahnung dazu, dass wir auch in diese Richtung auch laufen. Also es gibt wichtige Auseinandersetzungen in Kirche, in Gemeinde, die wir nicht scheuen dürfen. Es gibt Dinge, Gewissensfragen, wo wir einander annehmen sollen, aber es gibt auch Unterscheidungen, die auftreten innerhalb der Gemeinde. Die müssen wir ansprechen. Habt ihr mal erlebt, dass Irrlehre aufkam in einer Gemeinde und das dann zur Sprache gebracht wurde und thematisiert wurde und gelöst wurde? Habt ihr das mal erlebt? Dieser Vers bringt uns dazu, einfach wachsam zu sein, nicht permanent skeptisch zu sein. Wir sollen fröhlich zusammenleben. Aber das dürfen wir nicht vergessen, dass es passieren kann. Es kann auch passieren, dass Menschen versuchen anzudocken und versuchen zu unterwandern. Ich habe das schon erlebt hier in Emmendingen, wie Leute unsere Gottesdienste besucht haben und dann das Gespräch mit mir gesucht haben und wo ich gleich gemerkt habe, Nachtigalle, hört ihr Trapsen, das hört sich gar nicht gut an. Da muss man aufpassen, dass man da nicht so eine Verbrüderung irgendwie vorheuchelt. So, schön, dass du da bist und komm wieder. Wenn jemand wirklich überzeugt ist von seiner falschen Überzeugung, von wirklich antibiblischen Sichten, dann muss man sagen, das kannst du predigen, aber nicht hier. Da ist die Tür. Wir haben hier keinen gemeinsamen Nenner, wo wir miteinander über diese Sache sprechen können. Wir wissen, was wir glauben und auf dieser Basis können wir miteinander sprechen. So ist es, es steht geschrieben, so wie es Jesus gemacht hat. Jesus hat nicht den Satan zum Kaffeekränzchen eingeladen, hat gesagt, oh, das hört sich aber interessant an, was du da zu sagen hast. Versteht mich nicht falsch, ich bin sehr offen, mit Menschen zu sprechen über andere Glaubenssysteme. Wir haben nicht die Notwendigkeit, gleich jedem sein ganzes Weltbild sofort alles, was er gerade geäußert hat, alles niederzumachen und überall zu zeigen, wo er falsch liegt. Macht Jesus mit uns nämlich auch nicht. Er fängt an einer Stelle an. Er ist wie ein Seemann und die Saat wird gesät und dann geht sie auf. Habt ihr mal gesehen, dass man ein Korn, also diese Körnchen, ne? Dass man ein Körnchen in den Boden legt
Und plupp, ist auf einmal die Pflanze da und du kannst gleich die Frucht ernten.
Nein, es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Und wir sollten nicht den Job des Heiligen Geistes übernehmen. Sagen einige Prediger, dass wir noch an den Grashalmen dann ziehen, damit sie schneller wachsen. Das brauchen wir nicht. Wir sollen keine Angst haben. Wir dürfen zur Wahrheit stehen und sie auch sagen, aber wir müssen nicht gleich alle niedermachen. Aber wenn jemand hier reinkommt und versucht, andere wild zu machen und von abstrusen Theorien zu überzeugen, dann müssen wir sagen, stopp, so nicht. In aller Freundlichkeit, da ist die Tür. Außer wir reden wirklich miteinander. Aber wenn du hier anfangen willst zu predigen, so geht's nicht. So, wir müssen weitergehen, damit wir auch über das Abendmahl sprechen. Aber es gibt Parteiungen. Nicht alle Parteiungen sind schlecht, aber es gibt Parteiungen in Korinth, die nicht gut sind. Und wir lesen Vers 20 bis 22 noch einmal. Wer mag noch mal lesen? Dieser Text ist unglaublich spannend, weil das ist eigentlich der einzige Einblick in das Abendmahlsgeschehen in neutestamentliche Gemeinde. Wenn wir diesen Text nicht hätten, wüssten wir gar nicht, ob die Gemeinden weiter das Abendmahl gefeiert haben, weil wir nur die in diesem Text lesen, das uns überliefert ist, dass wir es so lange feiern sollen, bis der Herr wiederkommt. Ansonsten finden wir keine Hinweise, keine expliziten Hinweise auf das Mahl des Herrn, dass es in den Gemeinden so ein starkes Gewicht hatte und auch so einen zentralen Punkt. Und durch diesen Konflikt lesen wir oder bekommen wir in Erfahrung, wie Abendmahl dort stattfand. Also neben dem Konflikt, zu dem kommen wir gleich, sehen wir erst einmal, was ich sehr bemerkenswert finde, dass das Abendmahl in Korinth nicht einfach nur ein kleines Brot und ein kleiner Kelch war, sondern das Abendmahl war eingebettet in ein Essen. In einem Abendessen. Abendmahl, was wir immer um 10 Uhr morgens am Sonntag feiern, haben die in einem Abendessen hineingelegt. Ist auch nicht so ganz weit weg von dem, was Jesus gemacht hat. Jesus selber hat das Abendmahl ja gefeiert, als er das Passafest gefeiert hat, was auch ein ausgiebiges Essen war. Und in diesem Essen, in diesem Miteinander, in dieser Gemeinschaft, auch in dieser Freude, was man dort gefeiert hat, war ein Element, wo man sich noch einmal fokussiert hat und dort hat Jesus eine neue Deutung diesem Kelch gegeben. Anderes tiefes Thema, aber auf jeden Fall das Abendmahl ist Teil eines Essens. Und jeder hat, zumindest die konnten, Essen mitgebracht. Auch spannend in Gemeinde. Kommen so einige und sagen, wenn es was zu essen gibt, dann möchte ich, dass andere das für mich machen. Und ich setze mich hin, und obwohl ich vielleicht könnte. Dort war es so, dass jeder was mitgebracht hat. Einige konnten nicht. Einige waren hungrig, sind vielleicht von der Arbeit gerade wiedergekommen, waren aus ärmlichen Verhältnissen. Und wir sehen hier, dass es eine Schieflage gibt in Korinth zwischen Arm und Reich. Diejenigen, die viel haben, viel mitbringen, und diejenigen, die wenig haben und teilweise auch nichts mitbringen können. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass das Miteinander essen in der Gemeinde und auch gemeinsam das Mahl feiern, das Abendmahl feiern, war eine gute Gelegenheit, um zu teilen, um abzugeben, nicht einfach für sich zu bunkern, so ich komme mit meinen und behalte das, was mir gehört, sondern wenn ich mich mit meinen Geschwistern treffe, dann gibt es nicht meins und deins, sondern ich gebe gerne. Du brauchst, hier habe ich etwas für dich. Und Essen, Gemeinschaft, Teilen ist etwas, was wir schon ganz am Anfang im Neuen Testament finden, beziehungsweise an den Anfängen der christlichen Kirche, und zwar in Apostelgeschichte 2. Lasst uns da mal kurz hineingehen. In Apostelgeschichte 2, ab Vers 42, lesen wir, sie aber verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Sie sind zusammen und sie haben alles gemeinsam. Der Hinweis darauf, dass man gerne auch abgegeben hat.
Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Es gab Bedürftige in der Gemeinde und die Gemeinde wusste, wenn jemand unter uns bedürftig ist, dann helfen wir ihm. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Frag mich nicht, wie man Speise mit Jubel nimmt. Aber yippie! Man freut sich. Ja. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Also ihr seht, Essen, Gemeinschaft, das Brechen des Brotes ist wahrscheinlich ein Link zum Abendmahl. Es wird nicht ganz genau so gesagt, aber aus 1. Korintherbrief wissen wir, es war immer wieder Teil der christlichen Gemeinschaft. Also werden sie es auch hier praktiziert haben. Interessant ist an dieser Stelle, wo genau haben sie es praktiziert? Wo wird Abendmahl gefeiert? In der Gemeinde, aber was ist in der Gemeinde? In Apostelgeschichte 2, gab es das schon am Sportfeld 2 Gemeindehaus? Ja, das ist interessant. Die haben sich im Tempel getroffen, als Großveranstaltung. Man muss ja vorstellen, da waren ungefähr 3.120 Personen gerade im Glauben und haben dort die Lehre von den Aposteln gehört. So wurde von den Aposteln die Herde auch gefüttert. Die konnten ja nicht zu jedem Einzelnen gehen. Wenn du die Vorstellung hast, mein Pastor muss immer persönliche Audienzstunden bei mir haben und mich persönlich lehren, ich muss dich enttäuschen, dass es schon auch in den Anfängen der Kirche nicht so war. Sondern man hat große Veranstaltungen, wo man Gottes Wort teilt und dann sich in kleinen DNA-Gruppen trifft zu Hause oder in Hauskreisen und dort interessanterweise gegessen hat. Aber im 1. Korintherbrief sehen wir, wenn ihr zusammenkommt, dann lobe ich euch nicht, sondern ihr sollt das Abendmahl so und so feiern. Also wie wurde es jetzt gefeiert? Ich habe da keine Antwort drauf. Muss es immer in einer Gottesdienstgemeinschaft gefeiert werden? Kann es in einer Kleingruppe gefeiert werden? Sollte es vielleicht in einer Kleingruppe gefeiert werden? Ist unser Sonntagsgottesdienst überhaupt der richtige Rahmen, um Abendmahl zu feiern, wenn viele Gäste kommen und oft gar nicht andocken können an dem, was uns wichtig ist? Versteht ihr? Große Fragen. Warum machen wir das so, wie wir das machen? Ich möchte euch jetzt mal fragen, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr das so lest, dass in Korinth das Abendmahl eingebettet wurde in einem Essen, in Gemeinschaft, wo man Zeugnis gegeben hat, wo man miteinander gelacht hat. Und dann gab es einen Moment, wo man gesagt hat, so jetzt reichen wir einen Kelch rum und wir haben hier ein Laib Brot und jetzt lasst uns gemeinsam gedenken, erinnern und uns darüber freuen, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er wiederkommen wird. So ein andächtiger, wahrscheinlich auch ein leicht formeller Moment, der herausstach aus dem Beieinandersein beim Essen. Wie empfindet ihr das, dass wir das Abendmahl so krass reduzieren auf, okay, jetzt ein Stück Brot und ich sage das jetzt sehr plakativ. Ja, das ist eine Frage. Ich sage nicht, was ich denke. Eine Frage. Und einen kleinen Schlucken Traubensaft. Wie geht es euch damit? Das wird in einigen Kreisen anlehnend an Judas 12, also nicht der Iskariot, in der Bibel der Judas, der mit dem Brief, in Judas 12 wird das Liebesmahl genannt. Und einige Gemeinden haben das dann so übernommen und haben Liebesmähler gefeiert. Ist so ein bisschen anrüchig, wenn wir das heute so ein Liebesmahl haben. Oh, was machen die da? Aber es zeigt genau diese Intimität, was passieren soll, wenn wir miteinander essen und Gemeinschaft haben. Ich finde interessant, dass ihr das gerade bringt, dass ihr das abends am Sonntag gefeiert habt, denn in Deutschland kenne ich diese Tradition nicht, aber in Amerika, in vielen Baptistengemeinden, gibt es noch eine Tradition, dass man morgens den normalen Gottesdienst hat, der sehr öffentlichkeitswirksam ist, wo Gäste reinkommen. Dort wird nie Abendmahl gefeiert. Und dann trifft man sich am Sonntagabend, aber da jede Woche, wo stärker der Bezug auf Gemeinde ist, wo man gemeindlich, sag ich mal, auch interner miteinander spricht, auch ein Wort hat, Lobpreis. Aber dort wird dann jede Woche dann das Abendmahl miteinander gefeiert. Wie geht es euch, wenn ihr das so hört, so gemeinsam Abendessen in einer intimeren Art und Weise und dort dann Abendmahl zu feiern im Vergleich zu, wie im Englischen hat jemand gesagt, aus dem Abendmahl wurde ein, auf Englisch, Savior's Snack, also ein Snack des Erretters, also nur ein kleines Häppchen. Aber eigentlich muss es ein Abendessen sein. Wie geht es euch, bitte? Ich habe zu diesem ganzen Thema selber viele Fragen, wenn ich mich selber damit beschäftige. Ich merke, manchmal fehlt mir irgendwie was beim Abendmahl feiern. Manchmal frage ich, war es das schon? Ist da nicht diese mehr Intimität, Herzlichkeit, was Hans-Peter jetzt hier viel gesagt hat? Das sind für mich offene Fragen. Ich glaube nicht, dass es ein richtig falsch gibt, ob man jetzt das in ein Abendessen legt oder ob man es, ich sag mal, in der reduzierten Weise, reduziert hört sich nicht voll an, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, wenn wir so Abendmahl feiern, wie wir es feiern, weil es geht letztendlich ja nicht am Ende um das, was in den Magen kommt, sondern, wie Wilfriede auch gesagt hat, es geht darum, dass wir uns konzentrieren, fokussieren und die Bedeutung dessen, was da gerade passiert, dass wir das mit ganzem Herzen ergreifen. Darum geht es ja. Okay, das war jetzt das Thema, wie wurde es überhaupt gefeiert, aber das ist ja eigentlich nicht das, was Paulus hier uns weitergeben möchte, das ist unser so ein Nebenschauplatz. In Vers 21 sehen wir das Problem, was ich eben gerade auch angerissen habe, dass es eine Trennung gibt zwischen Arm und Reich, zwischen denen, die viel haben und in Völlerei oder Trunkenheit unterwegs sind und die hungrig zurückbleiben. Vers 21, hungrig und betrunken. Übrigens für die das immer so ein Hype, bitte? Ja, genau. Richtig Wein oder Traubensaft? Wahrscheinlich war es Wein. Aber ich möchte hier kein Fass öffnen. Kein Weinfass öffnen. Ja, genau. Nee. Ich glaube, das ist, da braucht man nicht so viel Patronen. Seid voll des Heiligen Geistes. Da braucht man, glaube ich, nicht so groß diskutieren. Aber wahrscheinlich war es hier echter Wein. Und anstatt, dass die Reichen hier Apostelgeschichte 2, was wir gelesen haben, praktizieren, dass alle alles zusammen gemeinsam haben, dass man den Bedürftigen gegeben hat, waren sie hier in 1. Korinther 11 egoistisch und selbstbezogen. Anstatt Liebe zu üben und sich zu beherrschen, haben sie lieber einfach sich selbst gesehen und den anderen damit bloßgestellt, weil er dann dazugekommen ist und war am Ende hungrig und hat diesen Abend hungrig erlebt. Und das war bloßstellen für die Person, die nichts hatte, anstatt das abzufedern und die ganze Zeit zu warten. Deswegen gibt es den Appell in Vers 33, der mit Vers 21 direkt zusammenhängt, die Schlussfolgerung von Paulus. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wartet aufeinander, wenn ihr miteinander esst. Darum geht es. Vers 22 und 34 sind auch Verse, die miteinander zusammenhängen. In Vers 22 heißt es, habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Und in Vers 34, wenn jemand hungert, der esse daheim. Also die Hungrigen, die nicht auf ihre Geschwister warten können, sollen ihren großen Hunger, den sie haben und verspüren, wenn der so groß ist, dass sie sich nicht beherrschen können, dann esst bitte zu Hause. Ist kein Appell dafür, bitte esst nicht gemeinsam, bitte teilt nichts mehr gemeinsam, sondern hey, wenn du dich nicht zusammennehmen kannst, dann still bitte deinen Hunger allein daheim. Damit dann das Abendmahl, wenn ihr zusammenkommt, auch ordentlich stattfinden kann, fokussiert, konzentriert und ihr nicht eure Klassenunterschiede dann noch zelebriert. Ich habe viel und das zeige ich jetzt und du hast nichts. Was besonders brenzlig ist in diesen Versen, 17 bis 22, ist, dass man sieht, dass man Frömmigkeit vorspielen kann. Weil die haben gedacht, dass sie ein geistliches, intaktes Leben leben und dass sie Abendmahl feiern. Das haben sie gedacht, dass sie das tun. Aber sie haben es in Wahrheit nicht gemacht. Denn in Vers 17 heißt es, wenn ich aber Folgendes schreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Erstmal überhaupt diese Wertigkeit, dass man zum Schlechteren zusammenkommt. Die denken, wir loben Gott. Wir ehren Gott, wenn wir zusammenkommen. Und ich würde mal sagen, 99,9% der Christen, die sich auch sonntags zum Beispiel oder an anderen Tagen sammeln, denken, das, was wir tun, ist zur Ehre Gottes. Jeder geht davon aus. Aber Paulus gibt uns einen Hinweis, du kannst auch dir was vormachen. Du kannst dich auch selber täuschen, wenn du dich nicht an die Prinzipien Gottes hältst. Denn unsere Treffen können durchaus, wenn wir uns selbst täuschen, zum Schlechteren dienen. Und unser Verhalten wird am Ende das Abendmahl und unsere Gemeinschaft ruinieren. Denn in Vers 20 heißt es, wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Die gute Nachricht, Bibel, die übersetzt es ganz treffend, noch ein bisschen besser, finde ich. Wenn ihr zusammenkommt, feiert ihr in Wirklichkeit gar nicht das Mahl des Herrn. Nicht einfach, es ist einfach keine Möglichkeit, sondern das, was ihr dort tut, ihr denkt, das ist Abendmahl, aber es ist kein Abendmahl. Also wir denken, dass wir Abendmahl feiern, aber dabei haben wir es gar nicht gefeiert. Deswegen müssen wir an diesen Stellen auch in diese Ernsthaftigkeit auch hineinkommen, zu merken, worum geht es hier? Nur weil wir gewisse Vokabeln aufzählen, nur weil wir den Text am Anfang gelesen haben, ja, jetzt lesen wir die Einsetzungsworte zum Abendmahl, 1. Korinther 11, ab Vers 23 und dann habe ich es gelesen und dann ist alles tutti, dann ist alles fromm, Jesus hat uns lieb und wir haben ihm die Ehre gegeben. Und das kannst du im Prinzip auf jeden anderen Glaubensbereich auch bringen, ob du Lieder singst, ob du dich taufst, ob du predigst, ob du laut betest. Nur die Tat allein, dass man etwas tut, macht es nicht heilig, gerecht und gut. Sondern dann, wenn unser Herz auch in Übereinstimmung dessen ist, was Jesus gefällt. Und Jesus hat hier echt ein großes Problem, dass sie meinen, wir lieben Gott in dem, was wir tun, aber sie haben vergessen, ihren Nächsten zu lieben. Versteht ihr? Dieses Doppelgebot, das finden wir eigentlich immer überall, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das durchzieht das ganze Neue Testament. Am Ende ist fast alles immer darauf zurückzuführen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und ihr vergesst eure armen Brüder und eure armen Geschwister. Übrigens ist das kein Text für Sozialismus oder so, dass wir alle unsere Habe irgendwie verteilen sollten. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ist sowieso gescheitert. Der Sozialismus ist gescheitert. Amen. Amen. Schon nach ein paar Jahren. Hier geht es nicht darum, von anderen Leuten etwas aus der Tasche zu ziehen, sondern sein persönliches, was ich habe, bereitwillig zu geben. Das ist ein komplett anderes Modell. Ja. Genau. Richtig. Richtig. Genau. Sozialismus funktioniert in der Regel mit einer Neiddebatte. Wir nehmen den etwas und verteilen es dann um. Die Bibel hat eine ganz, ganz andere Logik. Nicht ich nehme etwas von anderen und verteile das, sondern ich gebe das, was ich habe. Wenn, das ist jetzt ein bisschen ein kleiner Exkurs, ja, aber wenn ein sozialistischer Politiker das noch mit der Bibel untermauert, dann müsste man zu ihm sagen, machst du vor und dann schauen wir, wer dir nachmacht. Aber solche Leute tönen groß und sagen, wir müssen von den anderen was wegnehmen und euch geben. Oh ja, du bist unser Messias. Das biblische Bild ist kein sozialistisches Bild. Das biblische Bild ist ein selbstloses Bild. Ich gebe von dem freiwillig, was ich empfangen habe. Und das tue ich gerne. Und nicht aufgrund von Neid, nicht aufgrund eines Befehls. Ein anderes Thema. Wir müssen irgendwann mal über dieses Thema sprechen, weil das auch unser Land ereilen wird, meine Freunde. Das werden wir aus dem Internet rausschneiden. Das kommt dann auch nicht so rein. Okay, lass uns weitergehen. Wir haben noch ein paar spannende Punkte. Lass uns die Verse 23 bis 28 lesen. Wohlbekannte Verse. Wer liest? Ich habe es mal gelb markiert, die Verse 24 und 25. Diese starken Worte. Dies ist mein Leib und dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Was haben diese Worte von Jesus angerichtet in der Kirche? Große Debatten. Wie ist das zu verstehen? Verwandelt sich das Brot jetzt? Essen wir Jesus? Wer kennt solche Gedankengänge? Wer wurde mal damit konfrontiert? In Gemeinde, in Auseinandersetzung, übers Abendmahl mit Gläubigen, die auch diese Vorstellung ganz fest haben. Hier haben wir nicht einfach nur Brot und Saft oder Wein, sondern hier haben wir Jesus und Jesus. Erzähl mal, erzähl uns mal, was hast du erlebt? Das steht doch da, oder? Dies ist mein Leib, hat doch Jesus so gesagt. Was sagst du dazu? Jesus sagt es doch. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Steht doch da. Er setzt das doch gleich. Warum können wir nicht einfach bibelgläubige Christen sein und sagen, Jesus hat es gesagt, also nehmen wir es so. So könnte man argumentieren. Also, ich sag mal, die Gegenseite, die du erlebt hast. Oh, weil man bringt mich voll durcheinander. Auf welcher Seite steht er jetzt? Bitte. Soll ich verraten, was ich denke? Ja, natürlich ist das keine wörtliche und physische Bedeutung, die Jesus hier diesem Brot gibt. Es ist eine symbolische Beschreibung einer geistlichen Realität. Das schreibe ich mal auf. Da passiert schon was, aber es ist keine Verwandlung der Materie, sondern eine geistliche Realität. So wie wir Gottes Wort, wenn wir es nehmen, hat es Kraft, aber nicht einfach als Silben, die hintereinander gesagt wurden, sondern wenn unser Herz sich verbindet mit den Verheißungen Gottes. Und wenn wir Gottes Wort nehmen und im Glauben ergreifen, dann hat es geistliche Realität, geistliche Kraft und Gott wirkt. Aber nicht, weil eine Magie in den Silben liegt, die wir hintereinander reihen. So könnte man ja dann meinen, lass uns unbedingt Hebräisch und Griechisch lernen, weil das ja die Sprachen sind, in der die Bibel geschrieben ist. Und da ist ein Geheimnis quasi drin. Und jetzt werden wir einfach auf Hebräisch die Bibel rezitieren, auf Griechisch rezitieren, weil dort, das ist ja inspiriert, das ist ja Gott gehaucht. Aber wir wissen, es geht nicht um die griechisch und hebräischen Silben, sondern das, wofür es steht. Und es muss sich mit unserem Herzen verbinden. Und wenn wir eine Verheißung Gottes aus dem Wort Gottes nehmen und sie mit unserem Herzen verbinden, dort liegt geistliche Kraft drin. Somit können wir auch beim Abendmahl ohne Probleme sagen, auch wenn Jesus hier so krass sagt, das ist mein Leib. Wenn jemand sagt, er sagt es doch, dann ist es so. Ja. Was hat denn Jesus noch gesagt, was er isst? Also nicht, was er isst, sondern wer ist er? Genau, ich bin das Brot des Lebens, das geht hier auch in diese Richtung. Was noch? Ich bin der Weg, genau. Ist Jesus ein Weg, auf dem man trampelt? Wahrheit, genau. Ich würde mal Wahrheit rausnehmen, weil Wahrheit ist ein philosophischer Gedanke. Das ist keine Materie, weißt du? Wahrheit ist keine Materie. Ein Weg, da kann ich laufen. Ist Jesus ein Weg, auf den man tritt? Nee. Tür. Jesus hat keine Türklinke, die ich aufmachen kann. Und trotzdem verstehen wir das Bild, was er meint. Was noch? Was hat er noch gesagt? Ich bin? Genau. War Jesus beruflich ein Hirte? Nein. Gibt es eine Passage, wo gesagt wird, dass er bei Schafen überhaupt mal war? Nee. Nein. Die Schafe war bei ihm im Stall, genau. Ja. Aber ein Hirte war er nicht. Aber wenn er sagt, ich bin ein Hirte, dann verstehen wir, was er damit sagen möchte. Genau, ich bin der Eckstein. Jesus lag nicht als Stein irgendwo rum, als Fundament. Ah, da guck mal, da unter dem Haus, da wurde Jesus verbaut. Wir verstehen, was damit gemeint sein soll. Johannes der Täufer, was hat er über Jesus gesagt? Er ist? Ganz genau. Er ist das Lamm Gottes. Jeder weiß, Jesus ist kein Tier. Jesus wurde auch nicht wie ein Lamm zur Schlachtung geführt. Natürlich wissen wir, geistlich ja. Aber er wurde nicht in den Tempel getragen wie ein Opferlamm. Versteht ihr? Und trotzdem verstehen wir, dass es eine geistliche Realität ist, dass er tatsächlich ein geistliches Opferlamm ist zur Sühnung unserer Sünden und Schuld. Er ist der Löwe. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Weinstock. Das Abendmahl ist ein wichtiges Thema. Diese Menschen, die das so sehen, wollen das Abendmahl ganz, ganz wichtig nehmen und jedes Wort ganz genau nehmen. Es ist sehr löblich, aber man darf nicht die ganze Schrift dann vergessen und auch die ganzen Ich bin das, ich bin das, ich bin das oder er ist das, Worte einfach vergessen, sondern wenn wir das alles zusammennehmen, merken wir, es geht um eine symbolische Bedeutung für eine geistliche Realität. Das ist nicht einfach nur Palaver, das ist nicht irgendwie einfach egal. Es ist Wahrheit, aber geistlicher Natur, die man im Glauben und im Herzen ergreifen muss. Deswegen wissen wir alle, wenn Jesus sagt, dieser Kelch, er meinte damit nicht, dieser Originalkelch vor 2000 Jahren, den ich in meiner Hand hatte, ist der neue Bund in meinem Blut. Das Problem ist, wir haben diesen Kelch nicht mehr. Der neue Bund ist verschwunden. Er ist verschollen. Wir haben keinen Bund mit Gott, weil dieser Kelch weg ist. So wie in die Bundeslade, wenn sie weg ist, haben wir ein Problem. Versteht ihr? Der Bund, ja, du hast keine Beziehung mehr. Wir wissen, dass Jesus nicht diesen Kelch meinte, sondern wenn wir miteinander feiern und uns erinnern, wie Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern gefeiert hat, dass wir uns damit verbinden, mit Glauben, was Jesus uns da weitergegeben hat. Also Bundesschließung haben oft Zeichenhandlungen. Und so auch beim Abendmahl. Da ist keine Mystik, kein Geheimnis, kein Hokuspokus drin, sondern eine echte geistliche Realität, zu der Gott sich stellt, wenn wir sie im Glauben ergreifen. Wenn du dich fragst, ja, was ändert es jetzt im Gottesdienst, ob ich dieses Brot oder diesen Kelch nehme, ob wir überhaupt Abendmahl feiern? Übrigens, wir werden am 1. November wieder in der Neumattenhalle Abendmahl feiern. Was ändert das? Kann ich das nicht auch ohne? Ändert das was an meiner Beziehung? Ja. Wenn Jesus sagt, tu das, erinnere dich daran, tu es im Glauben. Und wenn du es im Glauben tust, dann hat das einen Effekt auf deine Seele. Dann wird dich Gott dadurch stärken. Weil du dich daran erinnerst, wie er gemeinsam mit seinen Jüngern herzliche Gemeinschaft, tiefe Innigkeit ausgelebt hat. Und das Gleiche verspricht er uns auch jetzt. Lasst uns ganz kurz, weil das oft ein heißer Text ist und oft missverstanden wird, Johannes 6, du hast wahrscheinlich darauf gewartet. Ich hatte schon mit Andi einige Gespräche über dieses Thema. Lass uns kurz da reingehen. Pass mal auf. In Johannes 6, ab Vers 52, gibt es eine ganz, ganz merkwürdige Passage, wo Jesus die ganze Zeit sagt irgendwie, man muss mich essen und man muss mich trinken. Johannes 6, Vers 52. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Ihr müsst euch mal vorstellen, was Jesus waschechten Juden dort zumutet. Das ist der Oberhammer. So habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Am Ende haben die Jünger verstanden, worum es Jesus ging. Das ist hier keine Anspielung darauf, dass wir irgendwann mal Abendmahl feiern werden und dass das Brot sich verwandelt zu Fleisch und das Getränk sich verwandelt zu Blut. In Vers 35, den Vers seht ihr hier ganz unten, sind noch die gleiche Situation hat Jesus schon eingeläutet, indem er sagt, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Hungern, dürsten endet nicht, wenn du verwandeltes Brot und verwandelten Wein trinkst, sondern wenn du zu mir kommst. Deswegen sagt Petrus auch ganz zum Schluss, Herr, zu wem sollten wir sonst gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und vorher hat Jesus ganz explizit gesagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. In Vers 54 haben wir gelesen, wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Merkt ihr diese Verzahnung, Verquickung? Wenn du ewiges Leben willst, dann musst du mich aufnehmen mit Haut und Haar. Wir kennen diese Redewendung? Echt jetzt? Haut und Haar. Ich habe noch einiges. Wir wissen natürlich, die ganze Person soll aufgenommen werden. Soll willkommen geheißen werden. Und bei Jesus ist genau das Gleiche. Ihr müsst mich essen und trinken. Was? Wovon redest du? Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Deswegen geht es auch danach, ich weiß, wer mir geglaubt und wer mich verraten wird. Es geht um den Glauben, den wir haben. Ob wir in einer Vertrauensbeziehung zu Jesus sind. Darum geht es. Und deswegen, oft wird dieser Text zitiert, dafür, nee, wir essen hier wirklich Jesu Fleisch und trinken wirklich Jesu Blut. Keine Not. Es ist alles eine symbolische Beschreibung für eine geistliche Realität. Und die zählt. Wenn du an Christus glaubst, hat das Auswirkung, hat das einen Effekt, weil der Geist Gottes höchst aktiv ist und der Geist Gottes schläft nicht. Deswegen sind die Dinge, die wir im Glauben tun, auch wenn wir im Glauben Abendmahl feiern, wenn wir im Glauben uns taufen lassen, wenn wir im Glauben beten, wenn wir im Glauben predigen, wenn wir im Glauben Lobpreis machen, alles, wozu Gott uns auffordert und wenn wir das im Glauben tun, hat einen Effekt auf unser Seelenleben. Und hat auch einen Effekt auf unsere Beziehung zu Gott. Vers 27. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Was bedeutet es, unwürdig zu essen und unwürdig zu trinken? Habt ihr das gehört? Auszuräumen, was mich vielleicht noch umtreibt, wo ich schuldig geworden bin, Unversöhnlichkeit, dass man diese Dinge aus dem Weg räumt und nicht unwürdig sozusagen, dem nicht angemessen das Abendmahl dann feiert, was es ja symbolisiert, Versöhnung mit Gott und untereinander. Kennt ihr Christen, die beim Abendmahlsgottesdienst traurig werden, und merken, Dinge klappen nicht in meinem Leben, ich falle immer wieder hin, ich versündige mich und diese Woche war eine Katastrophe. Und jetzt kommt das Abendmahl und ich kann es nicht nehmen. Hattet ihr mal so eine Situation, dass ihr gesagt habt, ich lasse jetzt das an mir vorübergehen, weil meine Woche nicht geklappt hat, weil sie nicht gut war? Kennt ihr solche Momente, dass man den Kelch dann an sich vorübergehen lässt und auch das Brot an sich vorübergehen lässt? Sollte man, wenn ich merke, meine Woche war eine Katastrophe und ich habe versagt, sollte man das Abendmahl dann an sich vorüberziehen lassen? Wir feiern im Abendmahl nicht unsere Würdigkeit. So, meine Woche war blank. Ich habe eine reine Weste. Ich habe mich so angestrengt bis zum Abendmahl. Jetzt bin ich in einem würdigen Zustand, dass ich es verdient habe, das Abendmahl zu nehmen und allen zu zeigen, wie gerecht ich bin. In der Regel würde ich sagen, wenn jemand seine Sünde beim Abendmahl erkennt, ist das Abendmahl der rechte Augenblick, in Jubel auszubrechen, zu sagen, danke Jesus, dass ich als Katastrophe und Versager kommen kann. Denn das ist das Evangelium, dass du mich dennoch liebst und dass du mir vergibst. Das ist der richtige Augenblick. Wenn natürlich im Raum, zum Beispiel, ich hatte mal eine Situation, also nicht ich persönlich, sondern ein Cousin von mir, wir hatten einen Lobpreisabend, wollten Abendmahl feiern und mein Cousin war mit von den Planern und hat gesungen und dann sagt er, jetzt werden wir Abendmahl feiern. Vor dem Gottesdienst gab es einen Riesenkrach mit dem Techniker und ihm. Und er lädt zum Abendmahl ein. Hat beim Sprechen gemerkt, wir haben ein dickes Problem. Und dann hat er alle eingeladen zum Abendmahl, legt das Mikrofon hin und geht durch den ganzen Raum zum Techniker, nimmt ihn in den Arm und sagt, vergib mir, dass wir eben gerade gestritten haben. Und dann haben sie sich ausgesöhnt und sind dann gemeinsam zum Abendmahl gegangen und haben Abendmahl gefeiert. Es wäre das Allerfalscheste zu sagen, jetzt kann ich nicht, nächste Woche, wo ich meinem Herrn bewiesen habe, dass ich es doch kann. Dieses Denken ist sehr, sehr tief in uns drin. Und das müssen wir austreiben. Das hat mit dem Evangelium gar nichts zu tun. Wenn du eine Woche oder einen Monat wartest, bis du würdig bist, ich sage dir, du wirst Abendmahl zwar feiern, aber Paulus würde zu dir sagen, du feierst nicht das Abendmahl. Du denkst, du feierst es, aber du feierst dich. Du zelebrierst deine eigene Selbstgerechtigkeit und hast noch nicht erkannt, dass du, ob du lebst oder stirbst, ob du gut unterwegs bist oder schlecht unterwegs bist, dass du komplett von Jesus abhängig bist. Auch in deinen guten Tagen, wenn du einen guten Lauf hast, das ist eine richtig gute Woche mit Missionieren und Evangelisation, musst du beim Abendmahl auf die Knie kommen und merken, ich brauche Jesus allein. Jede Gerechtigkeit, die ich aufbauen könnte, ist im Vergleich zu Christus nichts. Es ist nur ein Hauch und wird sofort vergehen. Versteht ihr? Wer so denkt, und ich befürchte, dass viele Christen noch nie richtig Abendmahl gefeiert haben, weil sie darüber nicht nachgesonnen haben, sagt man das? Weil sie nicht in diese Tiefe hineingekommen sind, ich brauche Jesus, egal ob ich gut laufe oder schlecht laufe. Ich brauche ihn, ich brauche seine Gerechtigkeit, ich brauche seinen Frieden. Lasst mich mit einem Zitat enden, was ich euch gerne lesen möchte. In einigen christlichen Kreisen führt heute die Furcht vor einer unwürdigen Teilnahme am Abendmahl dazu, dass Gläubige von ansonsten vorbildlichem Charakter davon absehen, zum Tisch des Herrn zu kommen. Wenn dies geschieht, wird die Warnung des Paulus missverstanden. Das Abendmahl ist der Ort, an dem die Vergebung der Sünden verkündet und allen, die sie empfangen würden, angeboten wird. Die Warnung des Paulus galt nicht denen, die ein unwürdiges Leben führten und sich nach Vergebung sehnten, sondern denen, die durch ihr Verhalten beim Abendmahl das verspotteten, was am heiligsten und feierlichsten hätte sein sollen. Amen. Vater im Himmel, danke dir für dein Wort und wir haben noch lange nicht jede Facette erkannt in diesem Text. Bin so dankbar, dass wir da so einen tiefen Einblick bekommen. Und wir sehen es doch an den Korinthern, dass sie auch eine Katastrophe waren und sie wirklich schräg unterwegs waren. Und Paulus hat ihnen nicht gesagt, das nächste Mal, wenn das Abendmahl gefeiert wird, dann müsst ihr alle zu Hause bleiben und dürft nicht mitmachen, sondern macht es in der richtigen Haltung, mit ganzem Herzen und erkennt, dass ihr Jesus braucht und dass ihr das in einer anständigen Art und Weise macht, dass ihr euren Nächsten seht und dass ihr nicht gegeneinander kämpft und eure sozialen Stände noch zelebriert, wenn ihr zusammenkommt, sondern dass ihr einander liebt und die Vergebung von Jesus gern in Anspruch nehmt. Herr, und auch wir, vergib uns dort, wo wir das Abendmahl feiern wollten, aber uns eigentlich gefeiert haben, wo wir uns im Gebet auf die Schulter geklopft haben. Und Herr, gib uns eine rechte Haltung, damit wir die Würde des Abendmahls nicht entehren, dass wir mit aufrichtigem Herzen kommen können und Abendmahl gemeinsam, herzlich, innig, aus ganzem Herzen und mit festem Glauben feiern können. Denn du bist gut, Herr, zu uns. Und wir danken dir, dass dein Opfer ausreicht für uns. Herr, wir bekennen, dass du gut allein bist und wir nicht gut sind. Du bist gut und du bist für uns. Und das lässt uns freuen. Und dann können wir auch mit Jubel Brot brechen und das Brot essen. Herr, segne uns und gib uns einen tiefen, tiefen, festen Anker in diese Wahrheiten, dass wenn wir das nächste Mal Abendmahl feiern, und ich hoffe, die Vorfreude steigt auch, dass dein Geist ungehindert wirken kann und wir uns eben nicht zum Gericht und zur Zucht versammeln müssen, sondern zur Freude und zur Stärkung und Auferbauung durch den Heiligen Geist. Segne unsere Nacht. Amen. Musik.